Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge erzählt uns Johanna von ihrer Darmkrebserkrankung. Liebe Johanna, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Johanna, wann hast du denn deine Diagnose erhalten und ja, wie war dein Leben zu der Zeit?
Ich habe meine Diagnose im Oktober 2022 bekommen, ist also schon fast 3 Jahre aus jetzt. Und mein Leben war zu der Zeit ja einigermaßen stressig. Meine Kinder waren 2 und 4 Jahre alt und haben gerade begonnen, in die Krippe und in den Kindergarten zu gehen. Sie waren sehr oft krank und es war eine große Umstellung. Ich kam aus der Babypause wieder zurück in meinen Beruf als Lehrerin. Also es war bei uns gerade viel los. Und dann hat es endlich so begonnen, dass ich das Gefühl hatte, ja, jetzt langsam ruckelt sich das zurecht und es läuft wieder und wir gewöhnen uns an dieses neue Leben. Und dann kam die Diagnose. Also war so richtig, als ob mir das Leben gesagt hätte, hey, du hast noch nicht genug Herausforderungen, wir setzen jetzt noch was drauf.
Ja, oder deine Pause sollte noch ein bisschen länger sein und du solltest vielleicht noch nicht wieder mit Vollgas durchs Leben starten.
Na, den Rat des Lebens habe ich dann nicht angenommen, weil für mich war es so, dadurch, dass ich die Babypause bei meinem Sohn hauptsächlich zu Hause verbracht habe durch die Lockdowns, es gab einfach gar nichts, kein Babyschwimmen, keine Babymassage, gar nichts, konnte ich mir nicht vorstellen, weiterhin zu Hause herumzusitzen. Ja. Und ich habe dann tatsächlich, soweit es mir möglich war, zwischen den einzelnen Behandlungen auch immer wieder gearbeitet, um ein bisschen rauszukommen, um ein bisschen Normalität zu haben und auch damit die Zeit schneller vergeht, als wenn ich daheim sitze und grübel.
Ja, naja, auch um den Kopf so ein bisschen anzustrengen. Ne? Also als meine Kinder klein waren, war ich auch froh, als ich dann mal wieder andere Themen hatte als Baby und Kinder. Also ja. Ich meine, natürlich lieben wir unsere Kinder, um Gottes Willen, ja. Aber irgendwie tut es doch gut, wenn man dann wieder so ein bisschen den Kopf anstrengen kann, oder?
Auf alle Fälle. Also man braucht schon irgendwie ein bisschen andere Themen auch. Und ich wollte nicht, dass das andere Thema dann nur Krebs ist, ja, und sonst nichts. Ja, also das wäre mir zu deprimierend gewesen.
Total verständlich. Woran hast du denn gemerkt, dass es Zeit ist, den Arzt aufzusuchen? Also hattest du Verdauungsbeschwerden oder hast du überhaupt irgendetwas gemerkt?
Naja, Verdauungsbeschwerden, also ich habe immer schon ein bisschen so eher eine sensible Verdauung, die sehr stark reagiert, wenn ich irgendwas vielleicht nicht so ideal esse. Ich war auch immer schon anfällig auf so Magen-Darm-Viren, aber wirklich gemerkt habe ich so, wie es ganz klassisch ist, Blut im Stuhl, und dann habe ich mal gegoogelt und dann kam, ja, Krebs, und dann, ja, Google sagt immer Krebs, selbst wenn ich nur Schnupfen google, wird es wahrscheinlich sagen, das könnte ein Krebssymptom sein, also ich sicher nicht. Und habe den Arztbesuch dann rausgeschoben und ja, irgendwann ging ich dann doch zum Arzt, dann war natürlich gerade nichts feststellbar, dann hat er gesagt, ja, ich soll wiederkommen, wenn die Symptome wiederkommen. Und das war dann eigentlich 1 Jahr später, also ich hatte die Probleme schon 1 Jahr lang. Und habe gedacht, es liegt halt auch daran, weil auf die Toilette gehen mit 2 kleinen Kindern schwierig ist. Man hat nicht die Ruhe. Meistens ist irgendjemand weg. Man muss das Kind davon abhalten, dass es die Klobürste irgendwie zweckentfremdet. Und ja, ich habe es dann immer ein bisschen rausgeschoben. Und ich war dann immer 1 Jahr später noch einmal beim Arzt, wo er dann gesagt hat, ja, er weiß jetzt nicht, was das ist, aber wir machen sicherheitshalber jetzt die Koloskopie, vor der mir sehr gegruselt hat und vor der ich mich gern gedrückt hätte. Und ja, da war es dann offensichtlich, dass da was nicht passt und da eben ein ziemlich großer Tumor ganz am Ende des Dickdarms drinnen war.
Ach Gott. Wie alt warst du denn zu der Zeit?
Da war ich 35.
Mhm.
Nicht das klassische Alter für Darmkrebs, das hat doch, glaube ich, immer noch so ein bisschen den Ruf, alte Leute, Krankheit, ja. Das kriegt man halt dann mit so 70, 80 herum und dann ist eh ganz furchtbar. Aber ich habe ganz viele Ärzte sehr enttäuschen müssen, weil ich keine Risikofaktoren habe und auch keine genetische Veranlagung. Also Krebs gab es bei mir in der Familie nicht bisher. Und ich habe auch sonst überhaupt keine Risikofaktoren, also ernährungstechnisch oder so. Ich ernähre mich eher ganz im Gegenteil, fast vegetarisch. Und ja, das einzige Laster sind Süßigkeiten. Aber ja, es war nicht damit zu rechnen, aber es war trotzdem so. Und ich wäre in diese Screening-Gruppe, ich glaube in Österreich ist jetzt ab 45 empfohlen, in Deutschland ist die Empfehlung ab 50, dass man regelmäßig Koloskopien machen lässt. Ich bin da noch weit entfernt. Ja. Ich hätte das wahrscheinlich nicht erlebt und ich möchte deshalb auch einfach allen jüngeren Menschen sagen, die da noch nicht reinfallen, wenn ihr irgendwelche Auffälligkeiten bemerkt, bitte lasst das untersuchen. Mhm. Nur weil noch kein Screening empfohlen ist, heißt das nicht, dass nicht trotzdem ein Krebs da sein kann.
Vielleicht kannst du sagen, was Symptome sind, die im Zweifel doch den Weg zum Arzt veranlassen sollten. Also du hast gesagt, du hattest Blut im Stuhl, aber wenn du sagst, du hast auch schon einen großen Tumor gehabt, also Bauchschmerzen oder sowas gehört da nicht dazu, oder?
Nicht unbedingt. Also es kann sein. Ich habe dann gemerkt, so in der Wartezeit auf die Koloskopie, dass ich zum Beispiel beim Fritz schlecht vertragen habe und davon furchtbar Blähungen und auch Bauchschmerzen bekommen habe, aber das ist relativ spät. Also es ist wirklich das Problem offenbar bei Darmkrebs, warum es auch nach wie vor doch sehr viele Todesfälle dadurch gibt, dass man es meistens erst sehr spät bemerkt. Und ich habe tatsächlich von anderen Darmkrebspatienten und Patientinnen gehört, bei denen das festgestellt wurde bei einer Not-OP wegen Darmverschluss, weil der Tumor schon so groß war, dass er wirklich alles abgesperrt hat im Darm und da erst festgestellt wurde, dass überhaupt ein Tumor da ist. Mhm. Also man kann es nicht hundertprozentig erkennen, deshalb ist umso wichtiger, wenn irgendwie was komisch ist, dass man das auf alle Fälle abklären lässt und sich da nicht abschrecken lässt von Koloskopie ist so grausig. Mhm. Ja, es ist nicht die lustigste Untersuchung und vor allem die Vorbereitung mit diesem Darmspülzeugs finde ich nicht besonders lustig. Aber wenn ich das Jahr davor, wo ich schon beim Arzt war, nicht vor der Koloskopie zurückgeschreckt wäre, hätte ich mir vielleicht einen Teil der Behandlungen erspart.
Ach, okay, also du meinst, dass ein Jahr vorher natürlich der Darmkrebs schon vorhanden war, dass der jetzt ein Jahr quasi wachsen konnte, bis der die nächsten Symptome veranlasst hat?
Ja, also der Arzt, der mich operiert hat, hat gesagt, weil ich ihm gefragt habe, wie lang der Tumor wahrscheinlich schon da ist, er schätzt 5 bis 10 Jahre. Diese Darmtumore wachsen sehr langsam.
Okay, boah, sehr erschreckend, ne?
Ja, schon. Vor allem dann hinterher das zu wissen, das war wahrscheinlich schon da und ich habe nichts gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass in meinem Körper was nicht stimmt.
Ja.
Das ist schon irgendwie, dass es auch sehr viel Einfluss auf das eigene Körpergefühl hat und ich das Gefühl hatte, ich kann meinen Empfindungen vielleicht nicht mehr ganz trauen.
Ja. Wie ging das weiter, nachdem der Arzt also diese Untersuchung vorgenommen hat und der Tumor entdeckt wurde?
Ja, es war dann nochmal, es war eigentlich ein bisschen Pause. Ich hatte fast 5 Wochen Pause, bevor es mit Bestrahlung losging, weil zuerst eben alle Befunde dann natürlich erhoben wurden, Blutbefunde und so weiter. Dann hat das Tumorboard einmal besprochen und dann wurde ich erst in die Bestrahlung eingeplant. Also ich hatte noch ein bisschen Zeit. Wir haben dann noch einen Kurzurlaub in Wien gemacht in den Herbstferien, weil dann einfach die Devise war, wie auch der Arzt empfohlen hat, soweit es geht, einmal weitermachen wie bisher und noch das Leben genießen. Und das war wirklich was, was ich dann versucht habe, auch die ganze Zeit über umzusetzen. Wir haben sehr viel als Familie unternommen in dem ganzen Jahr, weil wir halt wirklich versucht haben, die Zeiten, wo es gut ging, zu nutzen, damit dann die Durststrecken, wo es zwischendurch wirklich mühsam geworden ist, nicht ganz so lang und nicht ganz so schlimm sind, sondern dass man schöne Erinnerungen hat und sich denkt, okay, das und das möchte ich hinterher dann auch wieder machen und unternehmen. Mhm. Also es ging nicht sofort los. Das war eher ein bisschen für mich so, dass ich gedacht habe, ja, eigentlich, was ist, wenn da jetzt inzwischen der Tumor wächst oder sich Metastasen bilden oder irgendwas, aber ich habe dann schon beschlossen, ja gut, das Tumorboard wird wissen, was es empfiehlt und es hilft jetzt nichts.
Das heißt, dein Arzt, als er die Untersuchung gemacht hat, hat dir auch gleich gesagt, oh, das ist Darmkrebs? Das hat doch bestimmt ein bisschen gedauert, bis du das Ergebnis bekommen hast, oder?
Naja, es war so, ich habe die Koloskopie unter Sedierung gehabt, ich habe Propofol bekommen. Und der Arzt hat mir gesagt, da werde ich ein bisschen wie betrunken sein und schlafen. Mhm. Ich habe nicht geschlafen, sondern ich habe geredet wie aufgezogen. War aber trotzdem nicht so ganz zurechnungsfähig. Also ich habe jetzt nicht bemerkt, dass er da irgendwas gesagt hätte, da ist was komisch oder so. Und es hieß dann nachher, ich muss jetzt noch da bleiben. Die anderen sind so nach und nach abgeholt worden und entlassen, weil man darf dann nicht alleine raus, weil die Sedierung eben noch nachwirkt. Und ich soll meinem Mann sagen, wenn er mich abholen kommt, er soll reinkommen ins Krankenhaus und wir müssen noch was besprechen. Und es war dann schon so, dass ich da irgendwie dann Panik bekommen habe. Ich habe dann gesagt, können wir bitte den venösen Zugang rausnehmen, wie bei allen anderen. Nein, der bleibt drinnen, wir müssen noch Untersuchungen machen. Und es war dann schon, dass ich geahnt habe, da passt was Größeres nicht. Und ich weiß noch, ich habe mir da gedacht, wenn ich so einen künstlichen Darmausgang brauche, da sterbe ich lieber. Ja, wie sich herausgestellt hat, das sind tatsächlich die Optionen, habe ich es mir dann sehr schnell anders überlegt. Aber es hat dann einmal ein bisschen gedauert, weil ich habe mich dann schon richtig gestresst und ein bisschen reingesteigert. Und die wollten mich nicht rübergehen lassen in die chirurgische Ambulanz. Und ich habe gesagt, ich kann mich aber nur beruhigen, wenn ich weiß, was los ist. Ja, aber sie können mich nicht gehen lassen, solange ich so aufgewühlt bin. Und ich habe gesagt, ja, das ist jetzt eine Pattsituation, was machen wir? Und sie haben dann meinen Mann mich abholen lassen und wir sind dann rüber. Und ich habe wirklich, der Arzt hat vor der Tür des Besprechungszimmers auf mich gewartet und ich habe quer durch den ganzen Gang geschrien, was ist los? Habe ich Krebs? Werde ich sterben? Wie lange habe ich noch? Also das war für mich dann eigentlich schon relativ klar. Und er hat gesagt, ja, es ist ein Tumor da. Also das war, ich habe auch Fotos dann davon gesehen, das war schon sehr eindeutig, dass da was ist, was da nicht hingehört in den Darm. Obwohl ich erwartet hätte, dass das irgendwie ganz, keine Ahnung, schwarz und bösartig ausschaut. Das war schon Gewebe, das so ausschaut wie Darmgewebe, also so wie das rundum auf den Bildern, aber es war klar, es gehört da nicht hin. Mhm. Und ja, es war eben noch nicht genau klar, was für eine Art von Karzinom das ist, aber der Arzt hat dann zu mir gesagt, so, jetzt machen Sie mal weiter wie gedacht, feiern Sie mit Ihrer Tochter Geburtstag, das war eben der vierte Geburtstag, gehen Sie am Wochenende zu der Hochzeit und am Montag sind die ganzen Befunde da und dann sprechen wir weiter. Und ich habe gedacht, woher weiß der, was ich am Wochenende geplant hatte? Aber das habe ich ihm natürlich in meinem ja. Dusel da bei der unter dieser Sedierung alles erzählt. Ja, und wir haben das dann so gemacht. Wir haben tatsächlich Geburtstag gefeiert, waren bei der Hochzeit, haben das eigentlich recht gut genossen und dann war eben die Besprechung, wie es weitergeht. Und da war schon klar, dass das jetzt sehr mühsam wird, aber ich habe am Tag der Diagnosestellung dann tatsächlich noch am Abend einen Anruf von dem Arzt bekommen, wo er mir gesagt hat, das CT, das dann gemacht wurde, ist schön, es sind keine Metastasen da und somit ist es therapierbar und heilbar. Ach, was dann für mich schon einmal so war, okay, es wird jetzt vielleicht ganz furchtbar, aber es gibt ein Leben danach.
Ja. Du hast eben schon erzählt, dass dann eine Bestrahlung erfolgte. Wurdest du gar nicht operiert oder wird man überhaupt operiert bei Darmkrebs?
Ja, das Problem war bei mir, die Lage des Tumors. Der Tumor war sehr weit unten, sehr nahe beim Schließmuskel und deshalb wurde ich erst bestrahlt und dann operiert, weil sie sonst den Schließmuskel mit rausnehmen hätten müssen. Mhm. Und das hätte bedeutet, dass ich dauerhaft einen künstlichen Darmausgang bekomme, der nicht wieder rückverlagert werden kann. Und das war eben dann der Plan, dass versucht werden wird, schließmuskelerhaltend zu operieren, aber dafür musste man den Tumor verkleinern. Mhm. Und es hat sich dann in weiterer Folge herausgestellt, der Tumor hat auf die Bestrahlung sehr gut angesprochen. Es war eigentlich hinterher nichts mehr davon zu sehen, wenn man so eine kleine Wundstelle sozusagen im Darm ist dann bei der Nachuntersuchung festgestellt worden, wo der Tumor war. Und der Arzt hat mir gesagt, man könnte jetzt das machen, was normalerweise eher bei älteren Patientinnen und Patienten gemacht wird, also sogenanntes Watch and Wait, dass man engmaschig kontrolliert, ob da noch was nachwächst. Und ich habe dann gesagt, na, das ist mir zu unsicher, mir wäre es lieber, wir operieren trotzdem. Und nach der Operation hat sich dann herausgestellt in der Pathologie, es war keine einzige aktive Krebszelle mehr vorhanden. Also es hat die Bestrahlung super doll gewirkt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man irgendwann mehr Daten hat, in einigen Jahren oder Jahrzehnten in solchen Fällen tatsächlich abwartet. Ich hätte es mich nicht getraut. Ich bin dann bei allen Behandlungen immer auf Nummer sicher gegangen, weil man gedacht hat, ich möchte Lebenszeit und meine Kinder groß werden sehen und da überhaupt nichts riskieren.
Ja, aber in der Zeit der Bestrahlung, hast du da dann vorübergehend einen künstlichen Darmausgang gehabt?
Nein, nicht für die Bestrahlung, sondern anschließend an die OP, damit die Naht im Dickdarm gut verheilen kann, weil die eben sehr tief war und dass da besonders wichtig ist, dass die gut heilen kann. Das heißt, ich habe eben die Bestrahlung so November, Dezember herum gehabt und bin dann Anfang März operiert worden und hatte dann für 5 Monate den künstlichen Darmausgang. Während dieser Zeit habe ich noch eine Chemotherapie bekommen, so quasi sicherheitshalber, falls noch irgendwo doch Zellen herumschwirren, die Metastasen bilden könnten. Und dann ist im August der Darm sozusagen wieder zurückverlegt worden und diese offene Stelle im Bauch verschlossen. Und damit war dann mehr oder weniger das abgeschlossen und ich bin dann in die Nachsorge gekommen.
Okay. Die Bestrahlung hinterlässt ja oft sehr, ja, sehr, sehr deutliche Spuren, die einen auch über einen längeren Zeitraum begleiten. War das bei dir auch so, dass du jetzt immer noch Nachwirkungen der Bestrahlung spürst?
Ja, tatsächlich. Also insbesondere sexualtechnisch ist es schwierig. Also ich habe gerade festgestellt, ich bin immer noch Jungfrau und zwar jedes Mal wieder. Also,
ach Gott.
Das ist ein gewisses Problem, weil die Schleimhäute einfach so vernarbt sind. Und ich bin da noch dran am Arbeiten. Es gibt da sogenannte Dilatatoren, mit denen man dann vaginal versucht, das alles ein bisschen aufzudehnen. Aber da bin ich noch nicht da, wo ich sein möchte. Also das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich merke. Das, was vom Darm da natürlich sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde und wo das Darmgewebe natürlich auch teilweise sehr stark in Mitleidenschaft gezogen war, das ist der Teil, der rausgenommen worden ist. Also das Rektum und der unterste Teil vom Dickdarm, also so ungefähr die Hälfte des Dickdarms insgesamt fehlt. Und das heißt, da ist jetzt eigentlich nichts mehr übrig von dem, was die direkten Strahlenschäden bekommen hat. Aber vaginal merke ich eben immer noch die Probleme, Mal sehen. Es ist der Preis, den ich zahle dafür, dass ich weiterleben darf, denke ich mir. Und das ist halt so, dass ich mir am Anfang, nachdem das alles überstanden war, immer gedacht habe, ja, ich lebe noch und das ist super und das ist alles okay. Aber man kann sich halt dann auch nur eine gewisse Zeit darüber täglich freuen, dass man noch am Leben ist. Irgendwann ärgert man sich trotzdem über die Einschränkungen, die man hat.
Hast du denn von diesen Dilatatoren schon gleich am Anfang erfahren? Meine Wahrnehmung ist, dass wenn Frauen das nicht gleich oder zeitnah nach der Bestrahlung gesagt wird, dass es diese Hilfsmittel gibt, um das Gewebe zu dehnen, dass es irgendwann zu spät dafür ist.
Nein, habe ich erst später erfahren. Ich habe dann meine Gynäkologin gewechselt, weil ich einen Tipp bekommen habe von einer Kollegin. Das ist nämlich ihr Tante, die den Schwerpunkt gynäkologische Onkologie hat und im Endeffekt ich ja ähnliche Probleme habe wie Frauen mit Tumoren im Bereich von eben Gebärmutter, Hals oder ja Vaginali. Ich weiß jetzt nicht genau, was es da alles gibt in der Gegend, aber es gibt ja Tumore eigentlich überall. Und das war dann ein bisschen später. Allerdings muss ich sagen, am Anfang hätte ich mich, glaube ich, auch nicht getraut, weil alles so wund war. Und ich musste dann ein bisschen wieder so ja ins normale Leben zurückkommen und sozusagen die Scherben aufzukehren, die das alles hinterlassen hat. Ich hätte das nicht gleich geschafft. Aber ich habe das Gefühl, es passiert was, wenn ich das regelmäßig mache. Also ich bin einmal optimistisch, dass sich da schon noch was machen lässt.
Das heißt aber, dass dein Arzt, bei dem du in Behandlung warst, dich nicht darauf hingewiesen hat, dass es diese Hilfsmittel gibt, oder? Du musstest da erst selbst aktiv werden.
Das Problem ist ohnehin, dass ich weiß nicht, wie es bei anderen Tumorerkrankungen ist, bei Darmkrebs, dass ich gemerkt habe, das wird sehr stark interdisziplinär behandelt. Der Arzt, bei dem ich am Anfang in Behandlung war, war der Chirurg, der mich dann auch operiert hat, aber der halt nicht hundertprozentig Bescheid gewusst hat, was wird da jetzt bestrahlungstechnisch gemacht, wie läuft es onkologisch ab und so weiter. Also ich hatte dann Kontakt zu sehr vielen Fachleuten unterschiedlicher Richtungen. Ich war mit der Onkologie in Kontakt, mit dem Institut für Strahlentherapie. Ich hatte dann auch habe immer noch Kontakt mit einem Kontinenz- und Stomatherapeuten. Physiotherapeutin habe ich gehabt. Psychotherapeutisch war ich natürlich auch in Behandlung. Das ist was ich auch sehr wichtig finde und gern weiterempfehlen möchte. Aber man braucht einfach so viele Seiten und jeder hat halt sein Fachgebiet. Weshalb ich auch finde, dass es ganz wichtig ist, als Patient oder Patientin selbst Bescheid zu wissen, was da jetzt eigentlich genau passiert. Weil ich halt dann schon den Eindruck hatte, dass viele Informationen bei mir zusammenlaufen. Natürlich gab es auch Gespräche von den Experten untereinander und ich war nicht im Tumorboard dabei. Aber grundsätzlich, für die bin ich halt eine Patientin unter mehreren und da habe ich schon das Gefühl gehabt, ich muss schauen, dass ich die Informationen habe, die ich brauche. Und mir die auch teilweise zusammensuchen, ja. Und ich habe schon den Eindruck, dass es bei Darmkrebs insbesondere auch ein bisschen schwieriger ist, weil das ein sehr tabuisiertes Thema ist, kommt mir vor. Also ich finde immer bei Brustkrebs das so toll, weil es eine Community gibt und die Leute reden drüber und jeder weiß Bescheid, dass es da alle treffen kann, auch Männer, auch junge Frauen. Und bei Darmkrebs ist irgendwie so, ja, das ist grauslich und darüber wollen eigentlich die Leute nicht reden. Und das macht es aber dann halt auch schwieriger, an die Informationen zu kommen.
Ja, absolut. Wobei ich glaube, dass gerade wenn Darmkrebs häufiger ältere Menschen betroffen sind, ich glaube, dass da nicht so drüber geredet wird. Und Brustkrebs sind auch so viele junge Frauen, die laut sind und die es aussprechen und die sich vernetzen. Vielleicht kommt das bei Darmkrebs noch. Also ich hoffe es total. Hast du dich denn mit anderen Betroffenen ausgetauscht?
Teilweise schon. Ich muss sagen, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil es halt natürlich dann ist, wenn jemand die Erkrankung schon länger hatte und dann vielleicht doch noch irgendwo Metastasen oder dies und das. Das ist für mich dann immer so, dass ich ein bisschen Angst kriege, was steht mir womöglich noch bevor. Andererseits ist es natürlich auch gut, wenn man sich nicht so alleine fühlt. Ich glaube schon, dass da auch was passiert und dass doch mehr Menschen beginnen, drüber zu reden. Es ist halt dann auch so, wenn man ein bisschen die Kontakte knüpft und so, dass man dann schon auch mehr mitbekommt und sich nicht mehr ganz so alleine fühlt.
Absolut. Du hast jetzt erzählt, dass du also erst die Bestrahlung hattest, dann hattest du die OP, dann hattest du auch noch eine Chemotherapie und dann wurde erst der künstliche Darmausgang zurückverlegt. Das Ganze hat sich ja über einen relativ langen Zeitraum abgespielt, also liegen ja mehrere Monate zwischen der Diagnose und dem Ende der Therapie. Wie hast du denn das psychisch in der Zeit vertragen? Wie bist du damit umgegangen? Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt immer zwischendurch schöne Sachen als Familie gemacht, aber in den Phasen, die vielleicht jetzt doch herausfordernder waren, was hat dir da geholfen, den Lebensmut nicht zu verlieren?
Ein Antidepressivum, Gesprächstherapie. Ja, und natürlich auch, dass für mich Aufgeben überhaupt keine Option war, weil ich ja meine Kinder aufwachsen sehen möchte. Also da war irgendwie sowieso nicht die Idee, ich könnte das ja jetzt auch bleiben lassen und ja, schauen, was passiert, sondern es war klar, ich mache alles, was irgendwie geht und was mir hilft, und das war einfach ein ganz starkes Ziel, dass ich hinterher wieder möglichst gesund belastbar bin und das Leben, das mir weggenommen worden ist, mir wieder zurückholen kann.
Würdest du sagen, dass dir das gelungen ist?
Zum Großteil, ja. Teilweise sogar besser. Also ich hätte früher nicht gedacht, in Podcasts mitzureden, ein Buch über meine Erkrankung zu schreiben oder mit Kabarettstücken darüber, über Darmkrebs aufzutreten. Teilweise ist es eben natürlich, sind noch Einschränkungen da, weil ich nach wie vor, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, da so viel Darm fehlt, Probleme habe mit der Verdauung. Ich muss bei meiner Ernährung sehr aufpassen. Ich war jetzt auf Reha, habe da einiges gelernt, worauf ich achten sollte weiterhin. Also so schnell zwischendurch zu McDonald's, das wird es bei mir nicht mehr spielen, außer ich bin bereit, das bitter zu bereuen, indem ich den Rest des Tages dann mit Durchfall auf der Toilette verbringe.
Oh.
In großen Teilen würde ich sagen, ja. Also es gibt vielleicht Dinge, die ich nicht mehr machen werde, aber viele andere habe ich nur deshalb gemacht, weil ich diese Erkrankung hatte. Also ich habe die Chancen gut genutzt, die sich dadurch ergeben haben.
Lass uns mal noch einen Moment beim Thema Ernährung bleiben. Was musst du denn jetzt anders machen? Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer Frau, die an Magenkrebs erkrankt war, die dann immer nach der Uhrzeit essen musste, weil ihr das Hungergefühl einfach gefehlt hat.
Na, Hungergefühl habe ich durchaus. Aber ich vermeide halt alles, was blähend ist, alles, was abführend wirken könnte. Und blähend sind solche Dinge, wie ich jetzt zum Beispiel gelernt habe, ich soll Gurken nur mehr ohne Schale essen und Paprika am besten meiden, vor allem den grünen. Und das ist halt schon, dass ich das Gefühl habe, ja, wie mache ich das am besten? Da war die Reha jetzt gut, weil da habe ich 3 Wochen lang leichte Vollkost serviert bekommen, habe gesehen, ja, es war jeden Tag was anderes zum Essen und es hat gut geschmeckt und ich bin satt geworden, und somit ist jetzt die Motivation größer, das auch zu Hause umzusetzen und dann hoffentlich von Durchfallattacken und starken Blähungen verschont zu bleiben. Das Problem bei mir ist immer, wenn ich Durchfall bekomme, bin ich dann inkontinent, weil einfach das nicht mehr so gut funktioniert, nachdem das Rektum entnommen wurde. Fehlt da einfach diese Reservoirfunktion vom Darm, und gerade wenn dann eben irgendwie so Ausnahmesituation im Darm ist, dann schmeißt er einfach alles raus und durch, und das ist natürlich sehr unangenehm, und ja, das möchte ich vermeiden, und da hoffe ich, dass das jetzt über die Ernährung ganz gut klappt.
Wenn du jetzt sagst, dass du in der Reha so viel gelernt hast über, ja, darüber, wie du dich jetzt am besten ernährst, dann sind das ja eigentlich Erfahrungswerte, die man dann irgendwie mit der Zeit sammelt, einfach durch Ausprobieren, was geht und was geht nicht, oder? Weil ich meine, dass du jetzt zum Beispiel Gurke nur noch ohne Schale essen darfst, also das merkt man wahrscheinlich im Zweifel irgendwann, aber da kommt man doch jetzt erstmal nicht auf die Idee, dass es vielleicht an der Gurkenschale liegt, oder?
Da, man kommt nicht drauf, weil da Abstand an zeitlich auch teilweise so lang ist zwischen dem Essen und den Beschwerden. Und ich esse ja nicht nur ein Lebensmittel am Tag, also das ist sehr schwierig. Darum habe ich auch den Eindruck, dass mir die Reha sehr geholfen hat, weil es eben tatsächlich Ernährungsempfehlungen gibt. Aber auch da braucht man wieder die Profis, weil mir der Chirurg nach der OP gesagt hat, sie können jetzt eigentlich alles essen, probieren Sie mal, was Sie vertragen und was nicht. Ja, schwierig. Und ich bin froh, dass ich jetzt doch noch auf Reha gefahren bin. Ich hätte ja schon viel früher können, habe das aber immer hinausgeschoben, weil ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt nicht von zu Hause weg und von den Kindern weg und es ist mir zu lang und ja, keine Ahnung, ob es überhaupt was bringt. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, irgendwann würde ich mich ärgern, wenn ich es nicht versucht habe. Und es waren die ersten paar Tage tatsächlich so. Also ich habe am ersten Abend meinen Mann angerufen und unter Tränen gesagt, es war eh ganz okay, aber bitte hol mich jetzt ab, ich will heim.
Oh.
Nächsten Tag war es dann schon so, dass ich vor dem Schlafengehen mir gedacht habe, ich würde jetzt lieber daheim sein. Und ab dann war es eigentlich ganz okay.
Mhm.
Und ich habe mich dann immer besser eingelebt und habe eben das Gefühl, es war schon einmal gut, die Zeit für mich zu haben. Das war schwierig. Mir haben immer Leute gesagt, fahr auf Reha, da hast du 3 Wochen Zeit für dich. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt so gern habe, dass ich 3 Wochen mit mir verbringen will. Aber es war okay. Also ich habe mich doch ausreichend gern. War okay.
Siehst du, hast du auch was gelernt.
Ja, allerdings.
Und du hast vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du auch während deiner Behandlung, also während der Therapie, der Akuttherapie, auch arbeiten warst. Das finde ich auch ganz erstaunlich.
Ja, also ich war während der Bestrahlung nicht und nach der OP war ich einige Wochen im Krankenstand, aber sonst zwischendurch, wenn es mir gut genug gegangen ist, bin ich immer arbeiten gegangen, weil ich festgestellt habe, ich bin lieber Lehrerin als Patientin.
Mhm.
Und es vergeht halt auch die Zeit sehr viel schneller.
Mhm.
Als wenn ich daheim gesessen wäre und gegrübelt hätte, das war mir lieber. Also ich habe echt das Gefühl als Lehrerin, das ist so, man geht in die Schule rein und die schluckt einen und spuckt einen dann irgendwann wieder aus und dann ist eh schon ein Teil des Tages vorbei und man hat dann gar keine Zeit nachzudenken und zu grübeln und sich Sorgen zu machen. Also so gesehen war das recht praktisch.
Mhm.
Und ja, und ich habe halt auch mit den Schülern und Schülerinnen immer darüber gesprochen. Also die wussten, was bei mir so los ist, behandlungstechnisch. Das habe ich gleich ein bisschen auch genutzt, um da eben ja Aufklärungsarbeit zu leisten. Also die wissen jetzt auch, die ich damals in dem Jahr hatte, die wissen jetzt, wie die Versorgung eines künstlichen Darmausgangs aussieht. Wir haben besprochen, wie das funktioniert. Und ja, sie haben zumindest das gelernt. Ich weiß nicht, wie viel über Chemie sie gelernt haben in dem Jahr, aber sind jetzt Darmkrebsexperten und Expertinnen. Meine eigenen Kinder auch, die kennen sich auch da super aus und passen immer auf, dass ich nicht zu schlampig kaue und nichts Falsches esse und so weiter. Also ich habe da ganz, ganz viele Nachwuchsmedizinerinnen und Mediziner rund um mich.
Sehr gut. Wie hast du das denn deinen eigenen Kindern gesagt? Die waren ja noch sehr klein, als du die Diagnose erhalten hast.
Ja, sie wussten, dass ich die Untersuchung habe und dass da im Popo was angeschaut wird. Und ich habe ihnen dann immer erklärt, dass der Arzt da was gefunden hat, was nicht hingehört. Und das heißt Krebs und das müssen wir behandeln. Und das wird sicher anstrengend und schwierig zeitweise werden. Und meine Tochter, die eben da gerade ihren 4. Geburtstag hatte zu der Zeit, hat dann auf meine Frage, aber wir schaffen das, oder? Hat sie ganz kleinlaut gesagt, ja. Und der Kleine war 2. Der hat ganz fröhlich geschrien, nein! Und ich habe mir gedacht, okay, er hat es nicht verstanden. Aber sie sind dann beide reingewachsen in das Ganze. Also es war schon, meine Tochter hat dann irgendwann so am Ende der Behandlungen, hat sie dann einmal gesagt, sie muss sich jetzt bei mir ausweinen. Sag ich, was ist los? Ja, weil du Krebs gehabt hast. Und ich habe gesagt, war das so schlimm für dich? Ich habe das Gefühl gehabt, sie haben es eh ganz gut weggesteckt. Mhm. Dann hat sie gesagt, stell dir vor, ich wäre ein Jahr lang krank. Und habe gedacht, okay, wenn das so für sie sich angefühlt hat, verstehe ich, das ist schlimm.
Ja, ach Gott.
Der Kleine war dann eher so, da hat er mich dann einmal gefragt, Mama, wann bekommst du wieder Krebs? Und ich gesagt, ja, hoffentlich nie. Oder möchtest du das? Hat er gesagt, ja, wie wir dich im Krankenhaus besucht haben, da waren so viele Rettungsautos, das war toll. Ich habe gesagt, okay, kann man mal so Rettungsautos fahren. Ich würde mir das drumherum lieber sparen. Wir schauen es einfach so mal an. Die Kinder haben das eigentlich wirklich, muss man sagen, gut weggesteckt. Ich glaube, sie haben auch da nicht nachhaltig einen Schaden davon getragen. Aber es war schon herausfordernd, ja.
Aber du bist auf jeden Fall ja damit so offen umgegangen, dass es einfach dann auch ein Teil eures Lebens geworden ist, ne?
Ja, auf alle Fälle. Mhm. Also das war auch für mich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich verstecke mich nicht damit. Das kostet mir zu viel Energie. Ich weiß auch nicht warum, weil es ist jetzt nichts, wofür ich mich schämen muss. Ich habe nichts falsch gemacht. Und es ist ein Teil von meinem Leben. Ich würde ja auch nicht verschweigen, dass ich Lehrerin bin oder Mama von zwei Kindern oder dass ich verheiratet bin. Warum sollte ich das verschweigen? Und es ist schon so, dass mir immer wieder auffiel, dass manchen Leuten es schwerfällt, darüber zu reden. Aber ich habe mir dann immer gedacht, ich meine, nicht, dass ich jetzt da alle Details jemandem erzähle, wo ich merke, der möchte das nicht. Aber gleichzeitig, wenn die Leute damit nicht umgehen können, ja okay, aber mich hat auch niemand gefragt, ob ich damit umgehen kann und ich habe es erleben müssen. Die anderen müssen sich nur einen Ausschnitt davon anhören, wenn ich gerade erzähle, wie es mir so geht. Da habe ich mir gedacht, das ist wohl jedem zumutbar.
Ja. Also wie du das erzählst, klingt das so, als wärst du da durch deine Akuttherapie galoppiert und das wäre alles halb so schlimm gewesen. Aber ich denke mal, so war das ja sicherlich nicht, ne? Sondern du hast einfach...
Nein, so war es nicht. Aber ich habe es halt im Nachhinein, es ist jetzt doch, dadurch, dass schon einige Zeit zurückliegt, verschwimmen dann schon die Erinnerungen daran, wie mühsam manche Dinge waren. Ich merke es auch bei meinen Kindern, also so Dinge wie zum Beispiel Stillen. Ich war bei beiden froh, wie sie dann abgestillt waren, weil das am Schluss eh schon sehr mühsam war und sie gebissen haben. Und bei beiden war es dann so, dass kurze Zeit drauf, so wenige Monate, wenn man gedacht hat, war das schön, die Stillzeit. Also irgendwie, dann ist zumindest, also das was anstrengend war, ist im Rückblick schön und das, was furchtbar war, ist im Rückblick, ja, war nicht die beste Zeit in meinem Leben, so ungefähr. Also, irgendwie, ich glaube, man verdrängt dann schon oft die negativen Emotionen ein bisschen und das weniger schlimm in der Erinnerung, sonst würde man es vielleicht auch gar nicht aushalten.
Aber vielleicht ist es bei dir auch einfach so, dass du das ja auch alles psychisch verarbeitet hast. Du bist ja nicht nur zwischen deiner Therapie arbeiten gegangen, sondern du hast ja auch noch ein Buch geschrieben und du bist ja auch als Kabarettistin unterwegs, oder?
Ja, sicher. Nein, das war auf jeden Fall ganz wichtig für die Verarbeitung. Also das habe ich auch gemerkt, dass mir das hilft, immer wenn ich irgendwelche Situationen habe, die mich belasten und ich überlege mir irgendwas, was daran lustig ist, dann geht's wieder. Also das war, weil du vorher angesprochen hast, die Auswirkungen an Bestrahlung. Bei mir war es erstes Haarausfall im Bestrahlungsbereich, was halt furchtbar lästig ist, wenn die Haut ohnehin schon geschädigt ist und dann fallen die Haare aus, reiben da in der Unterhose. Ich konnte die ja nicht ständig auskippen, sozusagen rasieren wäre auch nicht möglich gewesen, weil alles schon so gereizt war. Und irgendwie, ich glaube, mein Bruder war das dann, der gesagt hat, ja, du kriegst jetzt Brazilian Waxing auf Krankenschein, andere zahlen dafür. Das war dann immerhin lustig und dann war es schon wieder ein bisschen mehr okay. Und so habe ich das eigentlich durchgezogen, also auch mit den Verdauungsproblemen. Ich habe mir dann irgendwelche Wortwitze oder so ausgedacht und jetzt sage ich manchmal, ich habe eine Beziehungskrise mit meinem Darm, weil ich glaube nicht, dass ich da der Chef bin und so. Also mir hilft das wahnsinnig, wenn ich versuche, da irgendwie die lustige Seite an diesen ganzen Schwierigkeiten und Problemen zu sehen. Und dann habe ich mir eben gedacht, ich möchte irgendwie ein Ziel haben, das nicht ist, vielleicht kann ich irgendwann wieder mal normal aufs Klo gehen und habe dann beschlossen, dass ich mich für den Kabarettwettbewerb in Graz anmelde, nachdem ich gleich in der Nähe von Graz wohne, war das für mich sehr naheliegend und habe danach tatsächlich dem Chirurgen gesagt, wir müssen die OP bitte so planen, dass ich Ende März wieder fit genug bin, um da eine Viertelstunde auf der Bühne zu stehen. Und das ging sich gut aus. Also das war für mich dann wirklich so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich habe jetzt was daraus gemacht. Und das Buch war dann eigentlich der nächste logische Schritt, weil ich schon immer gerne geschrieben habe. Ich wollte schon als Kind ein Buch veröffentlichen, was damals nicht geklappt hat. Und da haben mir dann mehrere Leute gesagt, eigentlich solltest du die Geschichte auch aufschreiben. Und ich habe dann gemerkt, mir tut es für die Verarbeitung wahnsinnig gut, auch diese Dinge, die so im Kopf herumschwirren, wie war das damals, zu sortieren. Und ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt einfach so eine Kommode in meinem Gehirn und in den einzelnen Laden sind die einzelnen Abschnitte drinnen schön säuberlich auf Papier und ich mache die Laden zu und ich mache sie nur bei Bedarf auf. Aber es ist nicht mehr so ein Chaos an Gedanken, das herumschwirrt und plötzlich wieder aufploppt. Also für mich hat das sehr geholfen, dass das jetzt sozusagen eben sortiert ist in meiner Erinnerung und dass nicht ständig wieder Gedanken hochkommen.
Mhm. Was für ein Buch ist das, was du da geschrieben hast? Ist das auch eher lustig? Also, oder ist das doch eher ganz, ja, sind einfach die Tatsachen, die Dinge, die dir passiert sind, wie so eine Art Lebensgeschichte?
Ja, schon, aber die Dinge, die mir passiert sind, sind ja teilweise lustig. Also ich fand schon einiges daran sehr, sehr lustig und skurril. Ich kann dazu meine Physiotherapeutin zum Beispiel zitieren, die mir bei einer Behandlung, wo es darum ging, dass sie die Narbe im Darm massiert hat, also sie hat mir wirklich den Finger in den Hintern gesteckt und dort die Narbe massiert und mir währenddessen erzählt, na, Lehrerin wäre wirklich kein Beruf für sie, sie bewundert es, dass sie das machen kann. Das war für mich in der Situation so schräg. Also es sind ganz, ganz viele lustige Dinge passiert, die, man muss sie nur als lustig wahrnehmen. Es ist irgendwie so, dass man da oft die Wahl hat, darüber zu lachen oder zu weinen. Und ich habe dann versucht, wo es mir möglich war, mich fürs Lachen zu entscheiden, was nicht heißt, dass ich nicht in der Zeit auch oft genug geweint habe. Aber ich habe dann doch versucht, den Fokus auf das Lachen zu legen. Also ja, es ist ein Buch über meine Erfahrungen und über meine Krankheitsgeschichte, aber es ist trotzdem lustig. Und ich habe auch versucht, so reinzubringen in Zwischenkapiteln, was mir geholfen hat. Und da ist eben offener Umgang mit der Krankheit und Humor sind zwei ganz wichtige Punkte. Aber auch so Dinge wie Hilfe annehmen und auf mich schauen, was ich nach wie vor nicht so gut kann. Ich habe mich mehr auf die Offenheit und den Humor fokussiert.
Ja. Und dein Buch erscheint jetzt auch dieses Jahr noch, ne?
Das erscheint am 1. September.
Wow.
Und das heißt Unter der Gürtellinie. Und ich habe ein Bild darauf, ja, das muss man sich fast ansehen. Es haben mir viele Leute davon abgeraten, aber die Verlegerin hat gesagt, ja, das ist super, das machen wir. Also es ist ein Plüschkrebs auf meinem Po montiert und ich schaue so zwischen den Beinen durch den skeptisch an. Und es war auch sehr lustig, wie wir das Foto gemacht haben. Das hat ein Freund von mir, der kann gut fotografieren und den habe ich da abkommandiert. Wir machen jetzt das Covershooting und wir hatten sehr viel Spaß. Es ist dann gegipfelt in seiner Aussage, ja, wir müssen das Foto jetzt noch einmal machen, weil dein Arsch ist schärfer als dein Gesicht. Und dann hat er gesagt, das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass er sowas ungestraft einer Frau sagen darf.
Großartig.
Also es war wirklich, wirklich lustig. Passend zum Buch, passend zu dem, was ich sonst so mache.
Also dein Buch verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, wer Lust hat, da reinzulesen. Es klingt auf jeden Fall so, als wäre es absolut eine Empfehlung wert. Johanna, wie geht denn dein Leben jetzt weiter nach der Erkrankung? Ja, bist du jetzt wieder in deinem, in Anführungszeichen, alten Leben angekommen? Oder blickst du jetzt irgendwie anders auf das Leben? Hast du jetzt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht auch sogar ein anderes Gefühl zu deinem Körper?
Teils, teils. Ich habe gemerkt, dass es schon so ist, dass man wieder ein bisschen in dem alten Alltag landet. Also während der Erkrankung war es so, dass mich viele Dinge überhaupt nicht geärgert haben, weil man gedacht hat, ich habe größere Probleme. Ich kann mich erinnern, kurz vor der Bestrahlung habe ich irgendwie ein Glas Wasser über meinen Laptop geschüttet und ja, es war wurscht, ich kaufe einen neuen, das ist ein Problem, das sich lösen lässt. Mittlerweile ärgere ich mich leider schon immer wieder über Kleinigkeiten und versuche mir dann in Erinnerung zu rufen, dass ich weiß, dass es nicht darum geht im Leben, sondern dass andere Dinge eigentlich wichtiger sind. Aber man rutscht schon durchaus wieder in den Alltag rein, was einerseits gut ist, andererseits halt auch schlecht. Also ich habe teilweise wirklich so das Gefühl gehabt, während meiner Krankheit war ich so weise und erleuchtet, weil ich wusste, worauf es im Leben ankommt. Und das ist jetzt wieder weniger, das ist ein bisschen short. Andererseits ist es auch schön, wieder so richtig mitten im Leben zu sein. Und ja, ich tue mir schwer, die Frage jetzt wirklich eindeutig zu beantworten. Ich versuche mir mitzunehmen, dass ich auf mich schaue, dass ich mich gut um mich kümmere, was ich jetzt natürlich auch tun muss, weil ich immer ernährungstechnisch und so auf mich aufpassen muss. Aber es gelingt nicht immer ganz, weil es ist Alltag und es ist normales Leben und ja, kann man nicht immer alles perfekt machen. Aber immerhin mit 25 Jahren Verspätung ungefähr habe ich jetzt ein Buch veröffentlicht, was ich als Kind tun wollte. Also so gesehen, das Leben kann nur besser werden.
Aber das, da sieht man mal wieder, dass doch irgendwie alles für irgendwas gut ist, ne? Oder dass es doch irgendwie aufeinander aufbaut. Dass die schlimmste Diagnose, die du bekommen kannst, aber auch irgendwas für dich bereithält, was dich weiterbringt.
Ja, ich denke mir, wenn man das so nutzen kann, dann ist es sicher gut. Und mein Ziel ist im Leben nicht so, wie man sagt, irgendwann glücklich zu sein, sondern immer wieder auch nach Schwierigkeiten an einen Punkt zu kommen, wo ich mir dann denke, okay, es war gut, dass es so gelaufen ist, weil jetzt bin ich da, wo ich bin und ich möchte nirgends anders sein und sonst wäre ich das nicht. Das ist irgendwie das, was ich mir dann auch in den schwierigen Phasen versuche in Erinnerung zu rufen, dass es wahrscheinlich irgendwo hinführt, wo es dann wieder alles okay ist, auch wenn es nicht so bleibt.
Ich habe noch eine Frage zu deiner Partnerschaft. Hat sich denn zwischen dir und deinem Mann etwas verändert durch diese Diagnose? Manche Paare wachsen an schwierigen Zeiten und andere wiederum leben sich dadurch auseinander. Wie ist das bei euch?
Das ist jetzt irgendwie lustig, weil ich weiß, die Frage wird oft gestellt und es sagen dann alle, immer wieder Leute, ja, wir sind so zusammengeschweißt worden dadurch. Das waren wir schon vorher eigentlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich viel verändert hat und auch, ich muss jetzt ganz brutal sagen, wenn er nicht Verständnis für die Situation gehabt hätte, dann wäre er nicht der Mann, den ich mir schon vor mittlerweile, was ist es, 21 Jahren als Partner ausgesucht hätte. Also ja, er hat Verständnis und ich nehme das wahrscheinlich auch teilweise viel zu selbstverständlich, weil nicht alle so sind wie er und er hat sehr mitgelitten. Es war für ihn sehr schlimm, dass er oft nichts tun konnte und mir nicht helfen konnte. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es die Beziehung wirklich verändert hat.
Schön.
Das war eigentlich immer schon fix, dass wir alles gemeinsam durchstehen, was auch immer sein könnte.
Wow. Liebe Johanna, gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer so zum Abschluss unserer Folge noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ein Punkt ist mir jetzt eingefallen, was ich noch nicht erwähnt habe. Wenn jemand, und das kann auch sein für andere Darmerkrankungen, wenn jemand Probleme mit dem Stuhlgang hat, weil bei mir war es so, dass ich durch diese Rektumentfernung das sogenannte Lars-Syndrom habe, was sich halt dann daran äußert, dass man Durchfälle haben kann, Verstopfung, starke Blähungen, ständig zur Toilette rennen. Was mir sehr gut geholfen hat und was ich jetzt auch sehr spät erst begonnen habe, weil das Stomatherapeut immer gesagt hat, na, das wird noch besser, wart ab, vielleicht brauchst du es gar nicht. Das ist die transanale Irrigation. Das heißt, ich verabreiche mir jetzt so einmal am Tag einen Einlauf, wo dann der ganze Dickdarm geleert wird und dann habe ich Ruhe. Und das hat mir schon sehr viel Freiheit zurückgegeben, weil ich nicht mehr ständig am Überlegen bin, wo ist die nächste Toilette und wie mache ich das? Also ich war jetzt während der Reha, waren die Kinder auf Besuch und wir haben einen Ausflug in ein Bergwerk gemacht, wo wir eine Stunde dort waren und es hieß, es gibt dort drin keine Toilette. Und mein Mann hat nachher gesagt, ich habe mich gewundert, dass du dich das traust, aber es war für mich so, dass ich gewusst habe, das ist okay, ich bin safe und da wird jetzt nichts sein. Also das ist schon, ja, die Irrigation dauert so eine halbe Stunde bis Stunde, aber der Vorteil ist eben, es ist planbar. Und es ist dann nicht eine Stunde, in der ich fünfmal zunehmend gestresster zur Toilette rase, was teilweise vorher auch nachts der Fall war und was halt dann richtig lästig ist in vielen Situationen. Also es hat mein Leben besser planbar gemacht und ich kann es nur weiterempfehlen. Es war nicht von Anfang an so toll, das dauert ein bisschen, bis sich der Darm drauf einstellt, aber insgesamt habe ich das Gefühl, ich habe jetzt viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten für mich, weil ich eben nicht ständig eine Toilette in der Nähe brauche. Was anderes, was auch noch eine tolle Unterstützung ist, ist der Eurokey, mit dem man die Behindertentoiletten in ganz Europa sperren kann. Da gibt's auch eine Liste, wo sowas überall ist. Und das bekommt man mit einem entsprechenden Attest vom Arzt. Wenn der das empfiehlt, kann man den beantragen. Das kostet eventuell ein bisschen was. Ich habe ihn noch nie verwendet, aber es ist super, den zu haben, weil ich weiß, im Notfall müsste ich mich nicht irgendwo anstellen oder hätte Probleme, weil das Klo versperrt ist oder was auch immer, sondern ich kann da jederzeit rein und ich kann nachschauen, wo gibt es sowas. Also das macht mir einfach das Leben entspannter, und Entspannung ist ja ganz wichtig, dass der Darm gut arbeiten kann. Also je gestresster, desto schlechter arbeitet der. Also alles tun, was für Entspannung sorgt, dann geht's auch besser. Es ist oft leichter gesagt als getan.
Voll gut, dass du das gesagt hast. Habe ich von beiden Dingen habe ich noch nie was gehört. Finde ich großartig, weil das höre ich auch häufiger, dass wenn man so eine Darmkrebserkrankung hatte, dass man danach im Zweifel die Toilette sofort braucht. Ne? Ja. Man kann nicht anhalten.
Das ist teilweise tatsächlich der Fall. Mir kommt vor, es ist jetzt eben, seit ich die Irrigation regelmäßig mache, besser. Und eben oft, dass ich schon merke, ja, wird jetzt dann irgendwann der Fall sein, dass ich muss, aber ist noch nicht sofort. Das hat es schon verbessert. Aber ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Und das ist auch, warum das so, ja, einerseits tabuisiert ist durch die Inkontinenz, weil das halt wirklich ein Tabuthema ist, und das andere ist auch, dass die Patientinnen und Patienten dann oft nach erfolgreicher Behandlung sich mehr oder weniger nicht mehr aus dem Haus trauen. Und das war was für mich überhaupt nicht in Frage gekommen wäre, wo ich mir dann gedacht habe, ja gut, wenn ich jetzt 10-mal was unternehme und einmal davon denke ich mir, na Mist, jetzt ist in die Hosen gegangen, wortwörtlich, und wäre ich besser daheim geblieben, ist das besser, als ich sitze alle 10-mal daheim. Das war irgendwie keine Option, da jetzt das Leben aufzugeben, aber ich weiß, dass es viele tun. Ich kann nur raten, das nicht zu tun und versuchen, Lebensqualität zu bekommen, weil Leben ohne Lebensqualität, finde ich, ist nichts wert.
Ja.
Und man muss die Möglichkeit haben, irgendwas unternehmen zu können. Also finde ich zumindest in meinem Alter, 80-Jährigen geht es da vielleicht anders, aber das wäre irgendwie, also da wäre ich lieber mit Windeln Achterbahn gefahren, als die ganze Zeit daheim zu sitzen. Sodass es dann in der Achterbahn vorne und hinten rauskommt.
Aber das ist ja was dir Sicherheit gibt. Und deswegen bleiben ja im Zweifel die Leute zu Hause, weil sie sich da in Sicherheit fühlen. Ne? Und wenn das aber...
Ja, aber ich glaube, es ist psychisch, also für mich wäre es psychische Katastrophe gewesen. Wenn das jemand gern tut, ist es ja völlig okay. Aber wenn man eigentlich raus möchte und das auch braucht für die psychische Gesundheit, dann ist es wichtig, und ich weiß, es ist gerade, wenn es einem dann auch psychisch und körperlich nicht gut geht, furchtbar mühsam, einen Weg zu suchen, wie man da rauskommt. Aber ich glaube, es wäre ganz, ganz wichtig. Für alle Betroffenen, kauft mein Buch, lest das, vielleicht könnt ihr hin und wieder dann zumindest über eure Situation auch ein bisschen mitlachen, weil es ist teilweise so blöd, dass es doch schon wieder komisch ist. Und ja, aber nicht aufgeben. Es geht sicher ein bisschen besser zumindest, auch wenn man sich es vielleicht gerade nicht vorstellen kann.
Vielen Dank, liebe Johanna, für dieses Gespräch. Ich bin sehr beeindruckt, wie du das alles gemeistert hast. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein darf, und danke für das Gespräch.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen.
Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.